pero de esta forma magistral.
Lo butragueño, atención, ha provocado esa jugada.
Herzlich willkommen zum Podcast El Siete. Neue Folge, neues Glück. Marcel ist auch wieder am Start nach Krankheit.
Yes. Woop woop. Ja, es ist noch so ein bisschen in mir, aber ich bin froh, dass ich das Schlimmste hinter mir habe. Junge, lange nicht mehr so krank gewesen, tatsächlich. Also wirklich aus den Socken gehauen. Mein Sohn war am schlimmsten betroffen, aber das war wirklich eine Woche durchgeht nur zu Hause.
Und der kleine Pisser hat es wahrscheinlich mitgebracht, ne?
100% von seiner Brutstätte Kindergarten. Nee, es ist, der war, wenn ein Kind nur schlafen will, nicht spielen will, gar nichts, weiß Bescheid. Aber wenn es dann bei dir anfängt, wenn es dann so prickelt, die Augen werden heißen, du weißt, scheiße, wie lange geht's jetzt für mir? Dann hatte ich einen Tag komplett Schuhe ausgezogen und dann hatte ich das so, ja, bis vor zwei Tagen war es noch so, wo du es gemerkt hast. Aber jetzt ist so, es klingt ab.
Das ist gut.
Ja.
Ja, dann gibt es jetzt mal ein bisschen was zu besprechen von den letzten zwei Wochen.
Yes.
Fangen wir mal an mit dem Spiel gegen Valencia. Sehr ruhiges Spiel für so ein
für
Gegner,
Valencia-Realverhältnisse.
Für dieses Stadion und so weiter. Ich glaube, wir wissen alle, warum es so ruhig gewesen ist. Sie haben es dann versucht, bei Mbappé dann irgendwann zu machen, mit Hijo de Puta und so weiter. Aber der hat es klassisch erwachsen,
abgeklärt
und abgefertigt. Ja. Nur darüber gelächelt, ein Tor gemacht und ab die Wurst.
Die waren ziemlich gelangweilt auf einmal.
Ja, also von daher sehr ruhiges Spiel, ein sehr abgeklärtes Spiel auch von Real. Easy gewonnen. Valencia ist im Prinzip eigentlich, auch die letzten Jahre schon, sind sie eigentlich kein Gegner für uns, wenn man es auf dem Papier jetzt nimmt.
Nee.
Das hat sich halt immer nur hochgeschaukelt, gerade wegen den Fans und so weiter. Und da wurde halt die Mannschaft gepusht. Und jetzt dieser Push-Faktor war nicht mehr da.
Ich muss halt sagen, abgesehen davon, dass sie mich eigentlich nicht interessieren, ist es aber für den Fußball schon wichtig, dass sich ein Verein wie Valencia versucht, wieder zu fangen. Ich weiß nicht, es ist ja bekannt, dass der Präsident Lim absolut nicht gewollt ist bei den eigenen Fans und das ein Riesenproblem ist, der sich jetzt auch schon seit mehreren Jahren nicht hat blicken lassen im Stadion und so weiter. Ich glaube, sein Sohn übernimmt das auch irgendwie.
Hat das doch schon übernommen oder so.
Ach, keine und Ahnung. Ja, es ist halt nur schade für so einen Club, mit dem ich groß geworden bin, das so zu sehen. Die Fans hat der Verein, aber leider läuft das nicht richtig. Das ist ein ähnliches Beispiel wie in Vallecano, wo wahrscheinlich ein anderes Problem auf der Hand liegt generell. Aber ja, es ist schade, dass sich Vereine durch sowas dann selbst kaputt machen im Prinzip, ja. Mhm. Valencia ist halt, wie gesagt, für mich eine Ära, die ich verbinde mit gewissen Zeiten. Und es ist halt schade, die dann so abschmieren zu sehen. Aber sie haben es wahrscheinlich nicht anders verdient, jetzt auch mal abzusteigen. Vielleicht hilft es dem Club, weil der Typ dann auch abzieht. Aber ja. Ich weiß nicht, wird auch in dem neuen Stadion irgendwie mal weitergebaut, keine Ahnung. Wobei das alte Stadion, da haben sie es jetzt auch mal gezeigt, so aus verschiedenen Winkeln gefilmt, ist auch schon geil. Ja, hat halt was. Aber wie gesagt, da muss ich einiges tun, dass der Verein sich mal wieder stabilisiert.
Das stimmt.
Wichtig für uns, die drei Punkte. Es ist jetzt von Woche zu Woche, was die Liga betrifft, solange Barca immer wieder nachrückt oder beziehungsweise vorlegt, für uns wichtig, dran zu bleiben. Bis wir das direkte Duell haben, dieses auch gewinnen und trotzdem noch weiter vorlegen müssen, denn dann bist du immer noch zwei Punkte weiter vorne, ja? Also so rechne ich aktuell vor und du musst weiterhin Vollgas geben.
Safe. Was haben wir dann gegen Real Sociedad gemacht? 4-1.
Ja.
Auch dank zwei Elfmeter, aber was da wieder in sozialen Netzwerken abging, wo ich mir dann dachte, so Alter, ihr guckt euch die Szenen wirklich nur von Bildern an, oder?
Und da, also, wo man es stoppen möchte, das Bild.
Ja,
ne?
Ja, genau. Und auch Spanische und so weiter und so fort machen genau bei dem Ding, wo Vinicius leicht abhebt, Stopp vom Foto und damit hat sich's. Die Szene wird gar nicht mehr angeguckt oder was danach passiert ist, dass du im 16er mit einer Schere weit und breit ist der Ball nicht mal in der Nähe.
Tischelfmeter.
Dass du da so reingehst oder auch bei dem anderen, dass du dem einfach nur dumm hinhältst. Mhm. Genau das Gleiche ist auch außen passiert. Direkt vorher.
Ja.
Und der hat auch einen Elfmeter kassiert. Alle drei Elfmeter waren berechtigt. Safe. Zu 100%.
Also es gab jetzt hier nichts zu dementieren. Also ganz klar. Wie gesagt, man kann es dann so sehen, wie man möchte. Aber das war auch das. Ich habe mir, glaube ich, das Spiel jetzt angeguckt von Barca gegen Atleti in der Copa. Mhm. Und da war doch auch die Szene, wo ich auch nach 40 Wiederholungen immer noch gesagt habe, das Tor von Barca muss zählen. Okay. Also man muss doch so weit sein können, dass man halt auch mal sagt, egal, ob das jetzt der Rival ist oder nicht, ich beziehe mich auf diese Szene, ist es faul, ja oder nein, ist es Hand, ja oder nein, ist es Abseits, ja oder nein.
Richtig.
Und da ist es mir egal, es ist ein Fußballspiel und ich will es richtig entschieden haben.
Richtig.
Und dann ist es egal, wie gesagt, aber auf sowas hänge ich mich auch gar nicht mehr auf, denn ich habe es auch gesehen, Elfmeter, fertig.
Ja.
Gibt es nicht zu diskutieren.
Ja, und ansonsten das Spiel allgemein gegen Real Sociedad, muss man sagen, eins der besseren Spiele der letzten gut anderthalb Jahre.
Mhm. Kontrolliert,
also,
abgeklärt.
Es war schön, es hat den Anschein gemacht, als würde die Mannschaft nicht auf dem Feld in Anführungsstrichen so einen Machtkampf führen, sondern halt alle zusammen an einem Strang so langsam ziehen.
Genau.
Ja?
Ja.
Und kann gut sein, dass Arbeloa da die richtigen Fäden gezogen hat im Hintergrund, weil es hieß ja auch vor gut anderthalb Wochen, dass es einmal beim Spiel gegen Benfica zu Kritik kam, dass Ceballos zum Beispiel nicht gestartet hat, dass man ihn nur als Interimscoach sieht. Für einige Fans ist es auch so, für andere nicht. Dann, dass es nach dem Spiel gegen Rayo Diskussionen gab, dass dann auch die freien Tage, die man hatte, dass das auch zum Teil kritisiert worden ist. Aber das scheint jetzt aktuell, wenn man den Berichten glauben mag, wieder harmonischer ist. Gab wohl sehr viele Gespräche in den letzten Tagen mit Arbeloa und kann eigentlich nur in die richtige Richtung gehen. Und wenn nicht, weiß man auch ganz genau, wer dann den Verein verlassen muss und wer nicht. Und da viele ja auch sagen, dass Arbeloa so der kleine Knecht in Anführungsstrichen von Perez ist, der wird dann wahrscheinlich, dieser kleine Knecht wird dann auch die Petze sein, der dann alles raushaut, was denn da abgelaufen ist.
Hm.
Und da wird sich der ein oder andere mit Sicherheit dann umsehen. Hab auch das Gefühl, dass zumindest bei dem Spiel gegen Real Sociedad Valverde von der Einstellung her teammäßig mehr als Anführer vorangegangen ist.
Ich muss auch gerade sagen, bei ihm, wo du ihn gerade nennst, seine Wege haben mir auch sehr gut gefallen. Ja. Also der war auch auf der linken Seite, ist dann wieder direkt, als er da seine Arbeit getätigt hat, wieder runtergezogen auf die andere Spielfeldseite. Also das war halt viel mehr Bewegung drinne pro Mannschaft für das Spiel.
Ja.
Also das hat mir sehr gut gefallen. Das haben aber alle so gemacht. Ja, also viele haben sich in diese unnötigen Zonen bewegt, um einfach Raum zu schaffen.
Mhm.
Und das ist ja das, was es ausmacht.
Ja.
Du musst einfach in Bewegung bleiben, um Räume zu schaffen, um den Gegner auch in Bewegung zu halten. Denn wenn du dich nur in deinen Räumen bewegst, sagt der Gegner irgendwann, okay, unsere Kombination geht hier auf, wir verschieben hier halt nur, soweit es nötig ist und somit entstehen auch keine Lücken.
Mhm.
Aber du kannst die Lücken halt nur reißen, wenn du dich halt auch einmal aus deiner Zone rausbewegst und deinen Gegenspieler mit rausziehst. Das hat ja Benzema damals teilweise mit zwei, drei Gegnern gemacht, warum dann Cristiano auch den Platz hatte.
Ja.
Also es ist wichtig, dass die Mannschaft so wieder funktioniert, die extra Wege geht und es nicht als unnötig ansieht oder umsonst, sondern du gehst diese Wege nicht umsonst, du machst Platz für deinen Mitspieler und das ist absolut wichtig. Und das, wenn das jetzt weiter so geht, kann es wirklich noch sehr gut enden, aber weiter möchte ich mich ja noch nicht aus dem Fenster lehnen.
Ja, solange die alle an einem Strang ziehen,
richtig,
das war ja, was wir ja auch schon öfter gesagt haben.
Ja.
Und dann noch die Personalie, wenn wir ihn jetzt gerade mal haben, Bellingham, dass er jetzt noch mal länger ausfällt, wahrscheinlich, also jetzt nicht nur 4 Wochen, sondern 6 bis 8 Wochen, kann vielleicht auch der Mannschaft gut tun.
Kann beiden gut tun.
Genau, dass vielleicht auch er sich rausnehmen kann und dann anders wieder in die Mannschaft integriert werden kann, wenn er überhaupt integriert wird. ob es dann wieder zu Problemen kommt oder nicht. Haben das ja auch schon öfter angesprochen, genauso wie mit Vinicius, Bellingham, Mbappé und so weiter und so fort. Da hat uns ja Niklas auch nochmal drauf angesprochen, wegen der Geschichte.
Ja. Ob es nicht besser ist oder ob wir nicht generell besser spielen, wenn die nicht dabei sind. Ja, es wäre nicht das erste Mal, wenn man eine Mannschaft sieht, die besser agiert, wenn nicht die ganzen Häuptlinge oder in Anführungszeichen Chefs auf dem Platz sind und alle ihr Spiel irgendwie aufdrücken möchten. Mhm. Es tut halt vielleicht auch einfach mal ganz gut, dass die Jungs das sich von außen anschauen können, sich vielleicht auch ihren eigenen Teil dazu denken können und sagen, bin ich vielleicht das Problem?
Tja.
So gut du bist, darum geht's nicht. So gut du Fußball spielen kannst, bist du aber gerade mit deinem Handeln, mit deiner Art, mit dem, was du vielleicht auch vom Privat mitnimmst, gerade der richtige Mann für diese Mannschaft, um das zu geben, was die Mannschaft braucht, und zwar Erfolg oder Selbstvertrauen. Mhm. Und wenn du das nicht kannst, bist du hier gerade fehl am Platz.
Ja. Ich meine, du hast ja schon öfter gesagt, es hat einen Grund, warum Tuchel Bellingham nicht beruft. Hat einfach seine Gründe.
Ganz genau.
Und wir haben es auch schon öfter gesagt, Arda Güler muss einfach da sein.
Ja.
Er ist der Macher. Ja. Er ist einfach derjenige, der das Spiel auch leiten kann, vorne in dem Bereich. Mhm. Und
Weil er aber auch der Spielertyp ist. Er zwingt sich das nicht mal auf, sondern seine Art Spiel ist es, das Spiel zu lenken. Und du siehst, wenn man ihm den Raum gibt, der Junge kann nur besser werden.
Ja.
Und er ist jetzt schon sehr gut.
Und ich meine, bei Real wird er in Anführungsstrichen in eine Position gezwängt, in Anführungsstrichen, dass er halt in dieses System reinpasst. Wenn man jetzt sagen würde, okay, du hast jetzt mal die Freiheiten, mach mal in deinem Bereich halt, was du machen möchtest, mal gucken, was passiert. Oder einfach, wenn du vielleicht vorne den Jungs einfach sagst, Mbappé, Vinicius, Arda Güler oder Mastantuono, keine Ahnung, wer ihr vier jetzt da vorne seid, macht einfach, sprecht euch ab, macht, wie ihr gerade
macht,
guckt einfach mal. Und wenn man dann anfängt, wieder das zwei Stück, drei Stück auf einmal alle nur noch über links gehen, dann okay, jeder kriegt seinen Arbeitsbereich,
genau,
und dann leckt mich am Arsch. Ja, aber bei Fenner hat er ja, hat gerade Arda Güler, sehr gute Arbeit gemacht, wo er viel variieren konnte. Und das Spiel an sich reißen konnte und so weiter und so fort. Vielleicht würde ihn das auch bei Real gut tun, wenn er diese Aufgabe bekommt, sehr, sehr viel, wie heißt es denn, mehr vom Spiel einfach bekommt. Mhm. Vielleicht ist er noch ein, zwei Jahre zu jung, wer weiß, vielleicht noch zu unerfahren, weswegen man ihm noch nicht diese Zügel in die Hand nimmt, gibt. Aber man sieht wirklich bei jedem einzelnen Spiel, dass der Junge das Potenzial einfach zu mehr hat.
Ja.
Leider schade, dass es die letzten zwei Jahre so wenig Einsatzzeit bekommen habe, obwohl wir auch schon so gesagt haben, mach mal, man sieht's doch, da ist doch was.
Ja, Mann.
Aber gut, hoffentlich kommt da noch mehr und wir gucken mal, wie dann es mit dem Jungs weitergeht. Gerade auch bei Gonzalo zum Beispiel, da sind ja in den letzten Tagen immer wieder, oder in der letzten Woche, immer wieder irgendwelche Bilder aufgetaucht, wo drauf steht, ja, mit Mbappé hat er 0 Tore, 500 schieß mich tot Minuten und ohne Mbappé hat er 11 Tore und so viele Minuten und so weiter. Ja gut, aber man muss dann auch sagen, ein Weltklasse-Stürmer macht dir auch die Tore, wenn dein Weltklasse-Stürmer-Partner mit auf dem Feld ist.
Mhm. Richtig.
Ja. Und da musst du halt einfach kannst du entweder sagen, ja, okay, verkaufen wir jetzt Mbappé nur um Gonzalo?
Nein.
Gonzalo muss es hinbekommen, mit Mbappé die Tore zu schießen. Dass er mal guckt, wo er hinlaufen muss,
und wer weiß,
wo er sich frei macht und so weiter und so fort.
Richtig, und vielleicht ist da halt auch einfach noch die Hemmung, denn nicht vergessen, auch er ist noch jung und auch für ihn steht da ein Mbappé.
Ja.
Also auch für ihn ist Mbappé wahrscheinlich krass. Ja, und du willst dann vielleicht diese Hemmung, willst du halt auch vielleicht noch irgendwann noch loswerden, aber sie ist halt noch da.
Ja, und ich meine, entweder du stehst dann frei oder hast eine in Anführungsstrichen ungünstige Position zum Schießen, aber denkst dir halt so als Stürmer, ich will halt schießen, aber da ist Mbappé, ich mache vielleicht einen Pass und dann machst du einen Fehlpass.
Genau.
Also so Geschichten halt. Und ich glaube, Endrick hat sich nie davon ausblenden lassen. Wenn der gesehen hat, der will, der will. Das Tor ist frei, 70 Meter, egal.
Gib ihm.
Gib ihm. Der kleine Wichser. Ja, auf jeden Fall, wenn wir gerade bei Endrick sind, 2026, 2027, die Transfers, die kommen sollen, wird wohl stark gehandelt, dass Endrick, Nico Paz, Jacobo Ramon und dann auch noch David Jiménez von der zweiten Mannschaft wohl für das nächste Jahr fest verpflichtet werden sollen. Bei Dani Carvajal wird man dann sehen, waren ja jetzt auch gerüchtemäßig, dass er sauer gewesen ist und dass die Verlängerung in Zweifel geraten wird und dass er mit Arbeloa sehr, sehr wenig geredet hat oder fast gar nicht. Und wegen seiner Einsatzzeit und bla 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 hin und her, im Endeffekt hat sich wohl rausgestellt, dass er nicht wegen der Einsatzzeit, dass er das halt versteht, dass wenn er von der Verletzung kommt, bla bla bla, sondern es ging ihm einfach um seine Rolle im Team. Was ist er? Ist er jetzt Stammspieler? Ist er Ersatzspieler? Was ist er jetzt dritter Mann? Das wurde halt nicht klar kommuniziert. Das haben die ja wohl miteinander besprochen. Als es am Anfang so rausgekommen ist, also mit diesem Ganzen, dass Carvajal sauer ist und bla bla hin und her, dachte ich mir so, ist das vielleicht so eine kleine späte Rache dafür, dass Carvajal Arbeloa abgetrennt hat damals und er dann den Verein verlassen musste, weil Carvajal quasi seinen Platz eingenommen hat und jetzt schicke ich dich in Rente, wie du mich in Rente geschickt hast?
Also,
ich schätze ihn jetzt nicht so ein, aber weißt du, was ich meine?
Ja, ja, klar. Ich glaube, solche Szenen gab es oft im Fußball, aber ich hoffe, dass Carvajal, also wir müssen ja auch alle realistisch sein. Carvajal wird jetzt nicht nochmal richtig so rausreißen und dann auf einmal die nächsten 5 Jahre wieder der feste Rechtsverteidiger sein.
Nee.
Das müssen wir alle so hinnehmen, das muss er auch selber so hinnehmen, das weiß er auch selber. Er muss diese Rolle, die ihm jetzt so zusteht oder am besten passt, genauso umsetzen. Und das ist einfach, sei ein Kapitän, den diese Mannschaft braucht, sei da, wenn man dich braucht und wenn du kannst, und zwar mit vollstem Einsatz. Das ist das Beste, was du für dich selber machen kannst und für diese Mannschaft. Was anderes macht keinen Sinn. Also er braucht jetzt hier nicht nach so vielen brutalen Jahren und Erfolgen da den Haiopai zu machen. Das macht er auch, glaube ich, nicht. Dafür ist er viel zu abgeklärt. Also ich schätze ihn so ein, dass er sich mit der Rolle so auch abfinden kann.
Als Nummer zwei,
als
Leader im Background.
Genau so sieht es nämlich aus. Dass wenn er aber jetzt wirklich nochmal dieses Niveau großteils so abrufen kann, wo man ihn auch dafür kennt, dass er das so macht, dann gibt es kein Problem, ihn zu setzen.
Ja. Ich meine, im Endeffekt kann man das dann so ein bisschen vergleichen, wie damals, als Solaria reingekommen ist und Marcelo hingesetzt hat. Marcelo hat ja auch im Endeffekt sich zwar beschwert, aber er hat zumindest die Mentorenarbeit geleistet von der Bank aus und das war halt überragend gewesen. Und generell gab es ja auch so viele Gerüchte, wo du dir denkst, allein in den letzten 2 Wochen, was ich alles gelesen habe, du meine Fresse, ey. Wir gehen jetzt mal, warte mal, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Gerüchte. 31.
Das wird bis zum Sommer nicht weniger.
Ja, und es fing erstmal an mit Rodri im Tausch für Valverde und Rodrigo. Sowas schon. Dann natürlich wie immer dieses Schlotterbeck.
Soll ja schon safe sein, ne?
Mehr oder weniger, weil die einen linksfüßigen Innenverteidiger suchen und er würde damit reinpassen. Lukeba für die Abwehr, Vitinha, Keith Smith, wie immer. Dann Kenan Yildiz wurde auch wieder mit reingebracht. Enzo Fernandes wurde wieder rein, Fabian Ruiz, Ibrahim Kanute kam auf einmal wieder, McAllister kam auf einmal wieder, Pedri für 2027. Weil er dann ablösefrei wäre, dass Real wieder einen Figo-Deal machen will, gerade Perez, und Pedri holen will.
Ach.
Dann Rodrigo zu Manchester United oder Liverpool. Oder, weil Luis Enrique ihn haben will, im Tausch für Vitinha. Rüdiger zu Tottenham. Szoboszlai zu uns. weil er unbedingt zu uns möchte. Ne? Daniel Svensson vom BVB, Marlo Gusto, Tino Livramento, Vandervon, Frimpong, Pedro Porro, Gonzalo Inacio, Antonio Silva, Scalvini, Rico Laurs, Odisee, Cuti Moreno und Haaland willkommen, wenn nur Klopp kommt als Trainer.
Digga, da krieg ich direkt Migräne,
Alter. Also, was da rausgehauen wurde in den letzten Wochen, in den letzten zwei Wochen. Das ist zu geil, Alter. Das ist
anstrengend. Ja, aber wie gesagt, ich erwarte noch mehr bis zum Sommer.
Ja, 100%. Aber es sind ja immer wieder dieselben Namen. Mhm. Ich meine, auch als Trainer zum Beispiel wurde Ex-Chelsea-Trainer Enzo Maresca genannt, dass angeblich Florentino Perez so geil auf ihn wäre und bla bla nach der Saison. Wie denn, Digga, der hat bei Chelsea nichts gerissen. Warum zum Teufel soll er zu uns kommen? Und jetzt keine Denksnachricht, aber der nigerianische Nationaltrainer Eric Tchelle hat halt gemeint, er würde gerne irgendwann der erste afrikanische Realtrainer werden. Kann man sich als Ziel setzen? Warum nicht?
Wenn du das als Ziel hast, klar.
Wenn du das als Ziel hast, warum nicht? Da wurde er auch im Internet ausgelacht und so weiter und so fort. Ja, warum? Wenn du eine gute Arbeit leistest und so weiter. Ich meine, ich kenne ihn jetzt nicht, aber
wer weiß? Nicht?
Wer weiß, was in Zukunft
vielleicht
alles
kommt. Vielleicht wird der bald ein Name sein, wo man sagt, geil.
Richtig, ja, also richtig.
Von daher, ja. Alles gut.
Und es gab ja auch einige Leute, die haben halt kritisiert, dass wir im Winter keine Transfers gemacht haben. Im Endeffekt, sind wir mal ehrlich, außer Marcelo und vielleicht noch Higuain, war keiner da, der wirklich im Winter eingeschlagen ist, Stammspieler über Jahre war oder sonst irgendwas. Wenn wir jetzt mal seit 2010 und 2011 nehmen.
Ja,
Adebayor kam als Laie. Diego Lopez, 12-13, für 3,5 Millionen fürs Tor. Lucas Silva, 14-15 für 13 Millionen. Brahim Diaz, 18-19 für 17 Millionen. Und Rainier, 19-20 für 30 Millionen. Wir wissen alle, was mit 4 von 5 Leuten passiert ist.
Mhm.
Und Brahim ist jetzt aktuell noch da, aber er war nie so gewesen, dass man jetzt sagt, oh mein Gott,
er hatte immer diesen Moment,
was für ein Königstransfer. Boah, krass.
Ja, aber genau.
Ja, ist genauso wie bei Ceballos. Man hatte da wirklich Phasen gehabt, wo du dachtest, oh mein Gott, er ist endlich angekommen. Mhm. Ich hoffe, er behält es bei.
Und dann ist wieder,
so, ja. Was zum Teufel machst du hier eigentlich?
Er ist halt auch vielleicht physisch einfach nicht der Spieler, den Real braucht.
Ja,
safe. Technisch, Digga, bin ich der Letzte, der dem irgendwas sagen würde.
Mhm.
Aber es ist halt nicht von Spiel zu Spiel so möglich, auf diese Art und Weise das Spiel auch für sich zu entscheiden.
Mhm.
Ja, es gibt Momente, wo du ihn brauchst und wo er das dann auch genauso macht. Aber es ist halt nicht für jedes Spiel brauchbar, um das Nötigste zu ziehen, um den Sieg zu holen.
Ja.
Von daher, ja.
Gut.
Abgeben würde ich ihn trotzdem aktuell immer noch nicht.
Ja.
Ja. Je nachdem, ob der Preis stimmt natürlich.
Ja, ja. Das safe.
Also verschenken tue ich ihn nicht.
Mhm. Oh, fast ein Tor. Was haben wir denn hier? Courtois hat ja seine 150 Siege mit Real ergattern können. Valverde kriegt sein drittes Kind. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Die Nations League wurde ja auch ausgelost. Spanien, Kroatien, England und Tschechien in einer Gruppe. Wird auch spannend.
Mhm.
Und statistisch gesehen gab es jetzt nochmal zwei interessante Sachen, die ich gesehen habe. Einmal mit den Elfmetern. Nach 22 Spieltagen hatte Real elf Elfmeter bekommen. Mittlerweile sind es 13 nach 24 Spieltagen.
Mhm.
Nach 22 Spieltagen hatte 1950-51 Barca genau die gleiche Anzahl an Elfmetern. Spielzeit 15-16 das gleiche und Atletico Madrid 78-79. Barca von 50-51 und Atletico von 78-79 sind am Ende bei 12 Elfmetern geblieben im gesamten Jahr, also in der gesamten Saison. Und Barca 15-16 war am Ende bei 19 Elfmetern. Wir sind jetzt, wie gesagt, bei 13 Elfmetern nach 24 Spielen, das heißt noch 6 Stück. Und wir haben den Rekord vom damaligen Barca eingeholt. Ja, was willst du machen? Und das ohne Penaldo.
Junge.
Das muss man erstmal hinbekommen, ne?
Vielleicht sollten wir Messi uns nochmal holen.
Und die zweite Geschichte war die Fairness-Tabelle, das ist jetzt auch schon ein bisschen her. In der Ligue 1 haben wir, wenn wir nach der Fairness-Tabelle von Transfermarkt gehen, die haben 676 gelbe Karten, 15 gelb-rote Karten und 43 rote Karten kassiert. Nach 21 Spielen, das sind ungefähr 35 pro Spieltag. In der Serie A 876 gelbe Karten, 12 gelb-rote und 25 rote nach 24 Spieltagen. Das sind ungefähr 38 pro Spieltag. In der Bundesliga 675 gelbe, 16 gelb-rote und 18 rote nach 21 Spieltagen. Sind auch ungefähr 34 pro Spieltag. In der Premier League 910 gelbe Karten, 8 gelb-rote, 8 gelb-rote nur und 21 rote Karten nach 25 Spieltagen. Das sind ungefähr 28 pro Spieltag. In La Liga 908 gelbe Karten, 24 gelb-rote, 41 rote Karten nach 23 Spielen. Wir kriegen in der Regel 42 Karten pro Spieltag. Und da sollte mal wieder heißen, wir sind so geil. Und Frankreich hat man ja bei dem Endrick-Spiel gesehen gehabt. Wie geil dieser Schiedsrichter darauf war, Endrick auf Teufel komm raus, diese gelb-rote, respektive die glattrote, was bis heute ich immer noch lächerlich fand.
Ich verstehe es auch auf gar keinen Fall.
Wenn er wirklich draufgegangen wäre und wirklich gezielt drauf 100%, aber der hat ja nicht mal hingeguckt, das war ja, der wurde ja abgedrängt und die laufen ja beide ineinander. Und
Digga, wer weiß, was da ist? Ich meine, Paris ist ja auch nicht auf Platz 1 und so, aber ich möchte jetzt auch nichts.
Ja, da gibt es auch einige Stories, wie immer.
Stopp den Feind, bevor es überhaupt gefährlich werden könnte.
Ja, gut, aber was willst du machen? Vielleicht wollen die auch, ist ja egal.
Ja.
Die Superliga hat sich wohl erledigt. Barca hat ja vor ein paar Tagen dann gesagt, die sind offiziell raus. Wahrscheinlich haben die schon im Hintergrund mitbekommen, dass die UEFA, der EFC und Real sich grundsätzlich geeinigt haben und zum Wohle des europäischen Fußballs und der Fans und so weiter und so fort. Was das jetzt heißen mag, wissen wir noch nicht. Wir gucken mal, was jetzt in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Der Rechtsstreit wird beigelegt scheinbar, was auch wohl gut ist für alle Beteiligten. Und ich gehe mal auch schwer davon aus, dass so Geschichten wie Ballon d'Or und so weiter und so fort, dass Real da wieder mit dabei sein wird. Ich glaube, mit dieser ganzen Fehde um die Super League und bla bla bla, Vinicius und dies, das hin und her, dass das alles einfach nur Politik war, nicht mehr und nicht weniger. Und wir gucken mal, was das in den nächsten Wochen, Monaten heißt, was da noch alles rauskommt, was das überhaupt bedeutet. Aber ich gehe mal davon aus, dass es in die richtige Richtung geht. Und ich meine, die haben ja jetzt die Champions League auch geändert. Im Prinzip nur wegen Reals Vorstoß.
Richtig.
Also, brauchen wir nicht zu sagen.
Aber vielleicht hat dieser Druck ja auch was gebracht.
Ja.
Ja.
Mal gucken, wie weit sich dann die Champions League nochmal reformiert, was da nochmal alles gemacht wird und. Wie die Gelderverteilungen auch sind, ob dann die Vereine wesentlich mehr bekommen. Und mal schauen. Wenn wir jetzt gerade schon bei der Champions League sind, das Hinspiel der Playoffs geht los am Dienstag, also heute Abend für euch, morgen Abend für uns um 21 Uhr, gegen Benfica, auswärts. Asensio und Rodrigo sind gesperrt, wie wir wissen. Und dann am Samstag geht es um 18:30 gegen Osasuna auswärts. Sollte in der Regel hoffentlich kein Problem sein.
Ja.
Was ich jetzt nur in einem Post gesehen habe, aber ich nicht sicher bin, ob das wirklich auch stimmt oder nicht, ist, dass angeblich Benfica von dem Spiel gegen Real Jubelszenen genommen hat und die in einem Spielertunnel aufgeklebt haben. Ich weiß halt nicht, wie sehr du dir ins eigene Fleisch schneiden möchtest, um Real noch mehr abzufacken, um noch mehr zu kassieren.
Also ich bin ehrlich, gell? Ich bin ja sowieso so ein Pessimist, aber dieses Spiel jetzt wird ein Gradmesser, nicht aufgrund der Qualität, sondern aufgrund des Kampfes.
Von der Mentalität her, lassen Richtig. Sie sich davon einlullen oder genau. nicht und so
weiter. Und einlullen glaube ich nicht, weil dafür sind sie alle zu abgeklärt, aber lassen sie sich auf diesen Kampf ein. Das ist das, was so wichtig ist. Ja, weil jeder verstolperte Ball, jeder Trick, der in die Hose geht,
wird egal bejubelt welche Aktion, von den Fans.
Was nicht funktioniert, ja. wird von denen richtig gefeiert. Auseinandergenommen. Aber komplett. Ja. Und die nehmen alles an. Ja. Alles. Jeden ja. Scheiß. Und ob du gefoult wirst oder nicht und der Schiri nicht pfeift, das nehmen sie mit. Die versuchen, jede Szene mit Lautstärke für sich mitzunehmen oder für sich entscheiden zu lassen. Von daher, das muss irgendwie versucht, gestopft zu werden.
Ja, es muss ja. angenommen werden genau. und das Beste daraus machen als genau. Team agieren.
Du kannst mit einem Tor weniger nach Madrid zurück, du kannst mit dem Unentschieden, alles gut. Aber wenn du jetzt, wenn du da jetzt irgendwie dich einlullen lässt und die spüren, da geht was und du wieder 2-3 Stück kassierst, bist du schneller weg, als du gucken kannst.
Oder 5, je nachdem.
Deswegen, also ich glaube daran, dass wir morgen mindestens einen Punkt mitnehmen, wenn wir nicht sogar gewinnen werden morgen. Aber weil ich an unsere Klasse glaube. Was da aber morgen passieren wird, weiß ich nicht. Die Atmosphäre wird auf jeden Fall gigantisch sein.
Ja, Mann. Ja. Und dann, wie gesagt, Osasuna sollte in der Regel machbar sein. Easy peasy.
Also, wer weiß, wie das jetzt heute Abend ausgeht. Wir gucken hier nebenbei das Spiel Girona gegen Barça. Letzte Aktion vor der Halbzeit waren 11 Meter für Barça gewesen, hat Lamin verschossen.
Haha.
Heißt aber noch gar nichts. Wenn die jetzt hier natürlich, wenn Girona hier das die Zeit bringt mit dem Unentschieden, wäre natürlich top. Dann müssten wir jetzt am 21. gegen Osasuna nur noch nachlegen bzw. vorlegen. Aber das Spiel ist hier noch lange nicht gegessen, von daher möchte ich mich nicht zu früh freuen.
Aber wir sehen schon, nach dem 4:0 gegen Atletico ist das hier der Untergang vom FC Barcelona. Die werden ab jetzt jedes einzelne Spiel verlieren.
Oh je.
Und das war's dann. Ich glaube tatsächlich, wenn die heute das verlieren sollten, mit Rafinha in der Startelf, wo die ja bisher noch kein Spiel verloren haben, dann sind die in ihrer Krise drin. Ich sag's dir jedes Mal, jedes Team hat in der Saison mindestens eine Krise. Wir sind schon durch. Oder die ganze Zeit
so drin,
je nachdem.
Meinst du eher, ne?
Und Barca wird wahrscheinlich jetzt der Fall sein.
Mhm. Gut.
Mal gucken. Unentschieden oder Niederlage gegen Girona heute. Ja, das wäre so brutal gut. Und ja, dann fliegen die gegen Atletico raus.
Das ist ja auch noch nicht passiert.
Das wird kommen.
Nur weißt du, wenn die, stell dir das mal vor, die drehen das gegen Atleti. Haben dann so einen Riesenhoch. Hm. Und dann, lass mal. Passt schon so. Gut.
Alles klar. So, dann gucken wir mal. Kannst du mir sagen?
Nein.
Doch.
Was willst du von mir schon wieder?
Wer die meisten Torjägerkanonen in den Top 5 Ligen ergattert hat? Fangen wir mit dem leichtesten an.
Cristiano.
Falsch.
Was?
Spanien. Wer hat die meisten?
Die meisten Torjägerkanonen.
In der Geschichte, ja.
Messi?
Richtig. Mit 8 Stück. In Deutschland.
In Deutschland. Gerd Müller.
Nummer 1. Nummer 2.
Nummer 2.
Also die sind beide an erster Position. Mhm.
Lewandowski?
Richtig, mit jeweils 7 Stück. Mhm. Frankreich?
Mbappé?
Richtig, mit 6 Stück. England? Wir reden jetzt seit 92, 93 nicht davor. Das sind auch 2 Stück.
Auch 2 Stück. 2 Goalgetter in der... Haaland?
Nein.
Nein, weil der... Ja, okay, jetzt... Scheiße. Boah, ich versuche jetzt mal so ein bisschen in die Tasche zu greifen. Lineker?
Nein. Also der eine absolute Legende, den mögen wir alle, auch wenn er für den Gegner schon mal gespielt hat. Und der andere ist, der fliegt immer unterm Radar. Egal, was er macht, der fliegt immer unterm Radar.
Also warte mal, den einen mögen wir alle.
Ja, auch wenn er für den Gegner gespielt hat. Für den Erzrivalen.
Mhm. Engländer?
Nein. Der hat uns oft sehr, sehr wehgetan. In einem roten Trikot mit weißen Ärmeln.
Ori.
Richtig.
Digga, wie komme ich nicht da drauf?
Viermal und dann noch einer. Der ist aktuell noch aktiv.
Ist noch aktiv.
Ist noch aktiv. Und ist nicht aus diesem Kontinent.
Er ist noch aktiv, aber nicht von dem Kontinent. Und in England viermal Torschützenkönig geworden.
Mhm. Der kann machen, was er will. Er wird niemals die Anerkennung bekommen, die er eigentlich verdient hat.
Shit. Gib mir mal einen Tipp.
Sein Vorname ist wahrscheinlich der meistbenutzte Vorname der Welt.
Ist es Salah?
Ja.
Tatsache.
Ja. Mhm. Und dann der letzte, wirst du im Leben nicht drauf kommen, Italien. Ich sag nur Schwede.
Ist es nicht dieser Klotz gewesen mit den Locken?
Nein.
Der so ein bisschen dicker ausgesehen hat?
Nein.
Zlatan.
Auf keinen Fall.
Niemals, oder?
Nein.
Schwede. Weißt du, wen ich meine? Kannst du dich noch erinnern, wie der heißt?
Den haben wir nie spielen sehen.
Den haben wir nie spielen sehen?
Ich muss mal kurz gucken, aber den haben wir nie spielen sehen.
Doch, natürlich.
Auf keinen Fall.
Als Kind safe.
50er. Was bist du?
Ach so, ich meine doch gerade den Typ, den ich meine. Dieser Schwede, dieser dicke Blonde. Dieser Klotz, der auch Stürmer war. Aber ich weiß gerade nicht... Ich kenne aus den 50 Jahren, wo soll ich den kennen, Junge? Keine Ahnung.
Keine Ahnung. Gunnar Nordahl. Fünfmal wurde der.
Das ist auch wie so aus.
Nie gesehen, ja.
Gunnar, Alter. Nee. Aber ich zeig dir kurz, wen ich meine. Ich komme nämlich gerade nicht auf seinen Namen. Warte mal.
Der war auch Schwede, oder was meinst du? Ein kleiner, dicker Schwede.
Nicht klein, Digga. Klein nicht. Schwedischer.
Und wo hat er gespielt?
Stürmer, blond.
Wo hat er gespielt?
90er. Warte, ich könnte jetzt alles raushauen hier, aber warte. Oh, zeig mir doch mal ein Bild, du Scheiße. Wie krass, dass die mir hier gerade alles anzeigen, nur nicht den... Den ich schon immer. Mein Gott, der ist doch so bekannt, Alter. Der hat doch eine Karte in FIFA, Mann. Das ist eine Ikone.
Du meinst aber nicht Thomas Breulin, oder?
Doch. Natürlich, Junge.
Hätte ich den jetzt nicht geholt, ich hätte keine Ahnung gehabt, Mann.
Doch, genau der ist es.
Auf keinen Fall.
Den kennst du.
Auf keinen Fall.
Antonio, na klar kennst du den.
Auf keinen Fall. Den einzigen, den ich kenne, ist ja, der
gut,
hier.
Ja gut, Larsson, Junge. Nee, aber du kennst Brodin, safe.
Nee. Sag mir gar nichts, der Typ.
So ein Biest gewesen.
Nee. Egal. Ich habe mir auch mal den Spaß gemacht.
Den Spaß.
Spaß. Was waren nochmal die Voraussetzungen gewesen? Ich muss mal gucken, was ich ChatGPT geschrieben habe. Ich weiß nicht mehr. Wie war das denn nochmal gewesen? Ah, genau, vom Transfermarkt habe ich mir die Spieler rausgesucht oder beziehungsweise eine Liste anzeigen lassen von Spielern, die in Italien, Deutschland, Spanien und England, Frankreich habe ich jetzt nicht genommen, weil ich kannte zu wenig französische Spieler und die sind ja meistens ins Ausland gegangen, die bei den meisten Einsätzen in der Liga-Geschichte dabei war, ja, und von dem jeweiligen Land die meisten Spiele hatten. Ja, beispielsweise Deutschland, im Tor Kahn oder Neuer und so weiter und so fort. Und daraus mal spaßeshalber ein Turnier gemacht. Das war ekelhaft, Alter. Wir hatten da einmal im Tor gehabt bei Italien Buffon. Und du kennst ja, die haben im Sturm mehr als genug und in der Verteidigung. Bin dann am Ende auf eine Fünferabwehr gegangen mit Maldini, Zanetti, Cannavaro, Baresi und Nesta.
Junge.
Nee, sorry, nicht mit den einzelnen, mit den jeweiligen Ländern, sondern die besten überhaupt. Mhm. So. Weil Zanetti ist ja Argentinier, nicht Dingskirchen. Im Mittelfeld und Sturm, da habe ich euch entscheiden lassen, da war ich dann raus. Totti, Pirlo, Del Piero, Seedorf und vorne Inzaghi. Er hätte noch Daniele De Rossi oder Roberto Baggio mit reinkommen können. Dann bei Deutschland im Tor Kahn oder Neuer. Ich habe Neuer genommen, weil halt. In der Abwehr Franz Beckenbauer, Berti Vogts, Lahm und Georg Schwarzenbeck. Im Mittelfeld Thomas Müller, Lothar Matthäus, Stefan Effenberg, Bastian Schweinsteiger. Und im Sturm Gerd Müller und Lewandowski. In Spanien.
Warte mal, stopp.
Was? Man hätte noch Jupp Heynckes nehmen können, man hätte noch Müller nehmen können, man hätte Hissler.
Für die meisten Spieler der Bundesliga.
Es waren bis zu. Es gab 6 Seiten oder sowas.
Ja, aber du weißt, wer Bundesliga-Rekordspieler ist.
Das ist aber scheiße. Das interessiert er mich.
Okay, sorry, Alter.
Als ob der irgendwas jemals gewonnen hätte.
Charlie Körbel, Junge. Ja,
und weiter, Alter, kannst du auch irgendeinen Zweitligaspieler holen. Nein, die müssen schon Erfolg gehabt haben und international bekannt und so weiter. In Spanien Torhüter Casillas, brauchen wir gleich nicht drüber reden. Und in der Verteidigung gab es ja mehr als genug Leute, wo ich dann im Endeffekt gesagt habe, ganz ehrlich, wir haben so viele im Mittelfeld im Sturm, die wesentlich besser sind als Außenverteidiger. Ich habe Außenverteidiger komplett gestrichen.
Okay, also du hast eine Dreierkette genommen.
Ich habe nur eine Dreierkette genommen, habe dann im Endeffekt gesagt, okay, Ramos, Hierro und Piqué. Mhm. Puyol habe ich dann genauso wie Manolo Sanchez rausgelassen. Im Mittelfeld dann mit Xabi, Iniesta, Busquets und Luka Modric. Und vorne im Sturm mit Gento, Messi und Raul. Ich glaube, mit Griezmann, Benzema, Guti, Luis Enrique und so weiter hätten wir sicherlich auch nichts falsch machen
Cristiano?
Können.
Cristiano?
Hat nicht so viele Spiele.
Ah, okay.
Genauso wie Kroos, also wenn ihr euch fragt, genauso wie Zidane und Vavra und so weiter. Die sind nicht in dieser...
Ich dachte, Cristiano hat die Spiele. Okay.
Nee, gar nicht. Weder in England noch in Spanien. In England gab es die Auswahl zwischen 3 Torhütern, David De Gea, Peter Cech und Van der Sar. Am Ende habe ich mich dann nur für die englische beste Variante entschieden, und das ist Cech. Overall wäre es wahrscheinlich Van der Sar gewesen, aber ja, Peter Cech. Dann in der Abwehr Ashley Cole, Gary Neville, Sol Campbell und Rio Ferdinand. Im Mittelfeld Ryan Giggs, Frank Lampard, Paul Scholes, Patrick Vieira und Mo Salah und vorne im Sturm Harry Kane. Ja, bitte.
Harry Kane weiter?
Es sind hier 2, 4, 5.
Achso, Harry Kane.
Harry Kane, Punkt. Das ist ja 4-5-1. Mhm. Und mal gucken, was der hier mir rausgeschickt hatte. Warte. Ich gehe mal lieber bei Angel rein. Weil
also welche, jetzt soll ich dir sagen, welche Mannschaft...
Wo du denkst, wer würde...
Die meisten Spiele haben, zusammengerechnet.
Nein. Wer würde am Ende das Turnier gewinnen? Wer würde deiner Meinung nach das Turnier gewinnen?
Boah, Digga, das ist schon echt heavy, gell?
Gerade mit der italienischen Verteidigung.
Junge, diese italienische Verteidigung, aber...
Es sind ja alle, muss man bedenken, es ist jeder in seiner Prime. Also auch ja, Messi in seiner Prime, Ronaldo, Raul in seiner Prime und so weiter.
Die spanische Liga, aber diese italienische... Fuck off. Digga, es ist auch nicht verkehrt, wenn ich jetzt die Engländer... wenn ich jetzt die Engländer nehmen würde. Ich würde trotzdem mit der spanischen Liga gehen, weil einfach der größte fußballerische Faktor gegeben ist. Mhm. Rein das Ball laufen lassen. Und du kannst zwar die beste Verteidigung sein, aber du musst Tore schießen, um weiterzukommen. Und das heißt nicht, dass die jetzt schlecht aufgestellt sind, aber da würde ich dann doch eher sagen.
Also jetzt, ich habe ChatGPT gesagt, er soll einfach mal von den Spielern, die ich jetzt genannt habe, die beste Aufstellung machen, die es gibt, und Hin- und Rückspiel und dann gucken, was passiert. So, Serie A gegen Bundesliga, im Hinspiel in Italien, 2-1 für Italien. Totti dominiert Zwischenräume, schreiben die hier. Lever trifft, Inzaghi und Del Piero kontern. Rückspiel in Deutschland 2-1, Gerd Müller Doppelpack, Pirlo Dirigent Comeback, Italien kriegt dann 4 Punkte, so. Serie A gegen Premier League 1-1, das Hinspiel, Kane vs. Nesta Duell auf Augenhöhe, Rückspiel 2-1 Italien, Pirlo kontrolliert Tempo, Salah gegen Maldini nicht konstant genug, Italien 4 Punkte. Serie A gegen La Liga, Hinspiel 1-2, La Liga, Messi überragend, Rückspiel 1-1, Buffon hält alles, Iniesta trifft, La Liga 4 Punkte. Bundesliga gegen Premier League. Hinspiel 3-2 Bundesliga. Offensivpower zu stark. Rückspiel 2-2. Lampard und Scholes dominieren zweite Hälfte. Bundesliga 4 Punkte. Bundesliga gegen La Liga. 2-1 La Liga im Hinspiel. Xabi kontrolliert komplett. Rückspiel 1-1. Neuer rettet mehrfach. La Liga 4 Punkte. Premier League gegen La Liga. 2-2 Hinspiel. Salah gegen Gento. Spektakel. Rückspiel 1-3 La Liga, Messi entscheidet das Spiel alleine, La Liga 4 Punkte. Am Ende, nach Hin- und Rückspiel, La Liga auf dem ersten Platz, 12 Punkte, 11-7 Tore, Serie A 9 Punkte, 8-7 Tore, Bundesliga 5 Punkte, 9-10 Tore und die Premier League mit 2 Punkten, 8-12.
Aber guck mal, dann siehst du, die Italiener, geballte Power, aber 1-1!
Jawohl.
8-7 Tore.
Und dann habe ich gesagt, okay, soll nochmal ein Finale machen. So, La Liga gegen Serie A, Hin- und Rückspiel, Hinspiel in Spanien. La Liga dominiert Ballbesitz. Messi 1-0, Raul 2-0, Del Piero 2-1, Einstand 2-1. Dann Rückspiel in Italien, Italien aggressiver, Totti 1-0, Messi 1-1, Inzaghi 2-1, Gesamt 3-3, Verlängerung, Modric Distanzschuss. Dann zum 2-2, Gesamt 4-3. Italien wirft alles nach vorne, Buffon hält noch zweimal, aber Messi machte in der 118 den Deckel drauf. Rückspiel 2-3, Gesamtsieger La Liga.
La Liga, ja.
Also,
krass.
Kann man so stehen lassen.
Interessant aber, ja.
Ja. Ich stell dir mal vor, das wird es wirklich mal geben. Das
stell dir mal vor, aber weißt du, was du auch machen kannst? Daraus gibt es, wahrscheinlich gibt es das schon so, wie so eine Fantasy-Liga. Mhm. Jeder sucht sich sein Team. Alles ist erlaubt. Klar, es wird wahrscheinlich gewisse Regeln geben. Du darfst, ist ja wie in FIFA, manchmal musst du eine Mannschaft stellen. Mhm. Du darfst den Schnitt von, 92er Stärke nicht überschreiten. Mhm. Heißt, du darfst zwar einen krassen Spieler mit reinnehmen, aber dann darf der Rest halt nicht mehr so krass sein. Beispiel halt, ja? So. Jetzt schreibst du dir das alles zusammen, jeder hat sein Team, jeder gibt es dann in ChatGPT so ein und dann heißt es,
Computer mal gucken, klärt, was passiert. Ja.
Genau, ja, ist schon interessant. Ja, macht schon Bock.
Mit Sicherheit. So, dann würde ich mal sagen, kommen wir zu Castilla. Die hat ja in letzter Zeit nicht so gut performt gehabt. Das war dann gegen Pontevedra nicht anders gewesen, auswärts 0-0. Und dann auch jetzt das Spiel gegen Athletic Club B. Gab es zwar ein 2-1 in der Nachspielzeit. Aber allen voran muss man wirklich sagen, dass wir Schweineglück hatten, dass Athletic die vielen Patzer in der Defensive nicht genutzt hat. Auch diese 2-3 Abpraller von Fran González, wo du dir dachtest, so, Alter, kannst du mal bitte den Ball festhalten? Und in der 92. Minute hätte das Tor nie und nimmer für uns zählen dürfen. Das war ein glasklares Abseits. Der VAR war sogar eingeschaltet. Und du konntest das Ding sehen, dass er mit einem halben Meter Abstand im Abseits stand.
Mit dem Fuß da drankommt, ja.
Und dass der Gegenspieler überhaupt nicht am Ball gewesen ist. Und selbst wenn, stand er ja trotzdem im Abseits. Mhm. Und ja, hätte auf jeden Fall nie und nimmer das 2:1 geben dürfen. Sind wir jetzt glücklich damit. Wir sind jetzt wieder fünfter Platz, alles gut. Aber ja, auch da merkt man, dass die Schiedsrichter halt viel zu viele Fehler machen. Nicht nur in der ersten, sondern auch in der dritten Liga. Und mal gucken, wie es jetzt dann am Samstag um 21 Uhr gegen Real Avilés geht. Die sind aktuell Tabellen 13., haben in den letzten 4 Spielen 4 Niederlagen kassiert.
Ja, da haben wir aber auch schon genug gelernt.
Richtig. In der Liga kann alles Mögliche passieren. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Richtig. Und ja, ansonsten sind wir in der Premier League International Cup weiter. Da hat, wer war das nochmal? Monaco gegen Wolverhampton verloren. Somit sind wir Zweiter und damit weiter. Am 18.02. spielt noch Gladbach gegen Crystal Palace. Mhm. Das wäre das letzte Gruppenspiel von allen Gruppen. Und ich gehe mal davon aus, danach wird gelost.
Ach so, weil ich habe gegen was stehen, dass wir Chelsea bekommen.
Das ist die Youth League. UEFA Youth League.
Ach, das war dann, okay, alles genau. Klar, dann hat das nichts mit diesem Spiel
zu tun. Nein.
Okay.
Das eine ist das eine, das andere ist das andere. Mhm. Die Youth League, jetzt wo du gerade sagst, wir spielen gegen Chelsea. Mhm. Sollten wir da weiterkommen, würden wir entweder gegen Sporting oder gegen Eintracht spielen.
Mhm. Das wäre es halt, ne?
Tja.
Also wenn das wäre halt auch für uns wieder hier natürlich extrem geil, wenn da die Eintracht zugelost bekommen würden. Ist das mit Hin- und Rückspiel?
Ich glaube nur Hinspiel.
Ah, okay. Das heißt, wir müssen darauf natürlich noch hoffen, dass es dann hier in Frankfurt stattfinden
wenn
würde.
Wenn wir überhaupt weiterkommen.
Wenn wir weiterkommen, plus, dass wir für uns das Spiel hier bekommen in Frankfurt.
Ja. Und genau, da warten wir mal ab, was dann in den nächsten Tagen passiert. Und auch hier wieder ein Gerücht um einen Spieler der Castilla, Valdepeñas, wird von Arsenal, Dortmund, Milan und ein paar anderen Vereinen begutachtet. Hat aber eine Ausstiegsklausel von 50 Millionen. Ich gehe mal nicht davon aus, dass es irgendeiner bezahlen wird, sondern eher, dass es entweder eine Leihe geben wird oder die Ablöse so drücken können, dass es eine Rückkaufoption gibt, so wie immer. Und ja, da schauen wir nochmal, was da alles passiert. Bei den Frauen gab es ja einmal das Spiel gegen Barca, wo wir 0-4 verloren haben. Auf dem Papier sieht es schlimmer aus, als es ist. Wir haben relativ gut mitgehalten, haben aber in der Defensive gerade über die Außen wieder mal, wie die letzten Jahre auch, sehr, sehr beständig Fehler gemacht. Mhm. Und auch dahingehend die Torchancen zugelassen, die wir zugelassen haben. Die waren halt auch kaltschnäuziger, haben die Dinger gemacht. Wenn man sich mal die Statistik anguckt, Eva Pajor ist vor 2 Jahren gekommen, hat 11 Tore gegen uns schon geschossen. Wir haben generell in der Historie gegen Barca nur 10 Tore gemacht. Mhm. Weißt du, was abgeht? Also wir müssen definitiv kaltschnäuziger sein und unsere Dinger auch machen. Das haben wir dann gegen Espanyol gemacht, ein paar Tage später, wo wir 3-0 gewonnen haben. Atenea mit einem starken Spiel. Dann auch beim Paris FC fing erstmal nicht gut an, lagen zurück, haben uns dann aber zurückgekämpft. Das Ding mit 2-3 in Paris war ein schönes Spiel auf jeden Fall. Haben dann auch verdient gewonnen, meiner Meinung nach. Und dann auch am Ende der Woche gegen Alhama das 0-3 war auch easy peasy. Ja. Auch eine gute Leistung gewesen. Und jetzt geht es halt am Mittwoch um 18.45 Uhr zum Rückspiel in Madrid gegen Paris FC. Und am Sonntag um 12 Uhr gegen Tenerife zu Hause in der Liga. Und ja, Atenea hat ihr 200. Spiel jetzt schon gemacht. Geht also immer voran.
Mausert sich aktuell auch wieder zu einer richtigen
Führungskraft.
Was? Hilfskraft, Alter. Ja, Führungsspielerin. Also sie hat anscheinend so ein bisschen die Rolle, übernehmen können. Ja, sich nicht mehr da so versucht, irgendwie so zu verkrampft da irgendwie durchwurscheln zu wollen, sondern viel mehr aus der Aktion zu machen. Also bevor du dann siehst, okay, ich versuche mich jetzt nicht hier durchzubrechen vorne, sondern zieh den Ball nochmal zurück, nochmal sauber aufbauen. und selber nochmal besser positionieren. Also es spielt einfach mit mehr Klarheit und das merkt man auch aktuell in ihren Aktionen. Wird damit auch ein bisschen selbstsicherer. Aber muss halt auch sagen, dass trotzdem so Mitspielerinnen wie Caicedo und sowas halt schon die Arbeit enorm gut machen aktuell.
Ja, safe. Gut, und dann zum Abschluss des Tages. Die Basketballer hatten wieder mal 200 Millionen Spiele. Einmal gegen Panathinaikos 82-81 verloren. Da ging es ja am Ende nochmal heiß her. Haben den Sieg aus den Händen gleiten lassen. Gegen Dubai gab es auswärts ebenfalls eine 93-85 Niederlage, ebenfalls komplett unnötig. Hast du wieder wie im letzten Jahr die Auswärtsschwäche, die sich halt dieses Jahr auch wieder so ein bisschen durchzieht. Und dann gab es in der heimischen Liga gegen Granada ein 94-79. Jetzt die Woche haben wir endlich mal wieder ein Auswärtsspiel in der Euroleague gewonnen gegen Partizan mit 73-77. Und Unicaja, der jetzt auch unser nächster Gegner wird in der Copa del Rey, konnten wir auswärts schlagen.
Junge, mit
92-96.
Sah auch als nicht so aus.
Ja.
Also Malaga hat es ja, gerade in der heimischen Halle sind sie ja bekannt mit ihrer Stimmung, haben sie die permanent geführt. Und dann kurz vor Schluss haben die eigentlich das Spiel aus der Hand gegeben und wir das Ding dankend angenommen, was uns natürlich geholfen hat, jetzt für das weitere Spiel dann zu Hause gegen Malaga am 19.02. um 21 Uhr. Und ja, mal schauen, was daraus wird. Also ich schätze uns natürlich die Chancen sehr hoch ein, dass wir das Ding mitnehmen können, aber besteht jetzt erstmal dieses Spiel.
Genau, und wenn wir das schaffen sollten, sind wir am Samstag um 18 Uhr dabei, entweder gegen Valencia oder gegen Juventud. Ja. Und sollten wir das gewinnen, sind wir am Sonntag am 22. um 19 Uhr entweder gegen Barça, Baskonia, UK Murcia oder Tenerife im Finale der Copa del Rey. Und dann schauen wir mal, was da bei rumkommt. Fabian Campazzo, ja. Facundo Campazzo hat jetzt auch in der Euroleague die Top 10 erreicht bei den Assists. Mit 12.560 ist hinter De Colo, der jetzt 12.077 hat. Und er ist der dritte Ausländer mit den meisten Einsätzen für Real Madrid. So rum. JC Carroll mit 709 oder 5. Ich kann meine Schrift nicht lesen. Ich glaube aber 709. Tavares 2-1?
Oh Gott.
Ja.
Ja!
Ja! Ja! Nee, wurde abgepfiffen. Dieser Spast. Eddie Tavares auf der 2 mit 654 und Campazzo hat Fabian Coser überholt mit 487-486. So, liebe Leute, dann war das für diese Woche.
Für diese zwei Wochen.
Genau. Und wir bedanken uns fürs Zuhören.
Yes. Ey, der war
einmal drin. Egal, wir werden sehen, was passiert hier mit Barca. Hoffentlich steigen sie ab.
Alles Gute für euch. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Alla Madrid.
Macht's gut. Ciao.
Triunfar en buena lid, defendiendo tu color. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid.